Ich darf euch alle nochmal ganz herzlich begrüßen und freue mich sehr, heute Morgen hier bei euch, wo ihr zu Hause seid, in Jettingen zu sein. Einen Teil von euch durfte ich ja kennenlernen vor knapp 2 Jahren in Rehe. Das war mehr in der Heimat, wo ich zu Hause bin, wobei es auch ein anderes Bundesland ist. Ja, das war Rheinland-Pfalz. Ich komme aus Hessen, jetzt sind wir im Ländle. Und das ist sehr schön, bei euch zu sein. Grüß euch herzlich. Jemand gilt als vermisst. Das ist ja der reinste Nervenkrieg, vor allem für die Familie und für Freunde des Verschollenen. Da ist etwa einer von einer Bergwanderung nicht zurückgekehrt und man fragt sich, hat er sich verlaufen, hat er sich womöglich verletzt? Und dann sind Such- und Rettungstrupps im Einsatz und man hofft auf Spuren, andere Hinweise, um die vermisste Person zu lokalisieren. Wenn so ein Wandergeselle gefunden wird und er am Leben ist und er dann unversehrt zu den Seinen heimkehren kann, dann herrscht natürlich großes Aufatmen. Kommt der Suchtrupp allerdings zu spät, dann ist das Entsetzen groß und mündet in lang anhaltende Trauer. Dieses Ereignis habe ich nicht vergessen, das wir nun auch miteinander teilen, vor 2 Jahren, als wir in Rehe gewesen sind. Und es war oft mein Gebet, dass ihr und dass besonders die Trauernden aus der Hoffnung und der Zuversicht in unseren Herrn hinein dieses Ereignis verarbeiten könnt. Wenn wir geistlich darüber nachdenken, ist das, was ständig um uns herum passiert, nicht weniger dramatisch. Denn dass Leute vermisst werden und nicht mehr gesehen werden und nicht mehr unter uns sind, das passiert immer und immer wieder. Aber da gehen wir oftmals so drüber hinweg und es lässt uns manchmal vielleicht sogar ein wenig kalt. Also nach der Corona-Zeit habe ich das in fast jeder Gemeinde, wo ich hingekommen bin, gehört, dass Leute auf der Strecke geblieben sind und nicht mehr zu den Gottesdiensten kommen. Aber es gibt neben Corona noch eine ganze Reihe unterschiedlichster Gründe, warum jemand nicht mehr gesehen wird. Nun, jeder Christ ist Mitglied in Gottes Rettungs- und in Gottes Suchtrupp, auch wenn man vielleicht wenig davon merkt, denn es sind nur wenige, die auf die Funksprüche reagieren und sich dann auch mal drauf einlassen und mal in die Nacht oder das Unwetter gehen und nach Verlorenen suchen. Versetzen wir uns mal in die Lage eines Betroffenen. Da hast du dich irgendwo im Spitalwald, heißt das hier, glaube ich, bei euch, verlaufen. Also ich würde mich wahrscheinlich hier verlaufen, weil ich mich gar nicht auskenne, aber das kann selbst Ortskundigen so gehen. Und stell dir vor, niemand sucht nach dir. Vielleicht schaffst du es auf eigene Faust zurück in die Zivilisation. Du wirst doch dieselbe ballen und fragen, warum habt ihr mich nicht gesucht? Nun, einer vom Suchtrupp sagt, oh, es war extrem kalt draußen und stürmisch. Ich habe für dich gebetet, dass du zurechtkommst. Oder ein anderer sagt, ich dachte, es könnte dir peinlich sein, wenn wir dich suchen kämen. Ich wollte Rücksicht auf deine Gefühle nehmen. Oder ich wollte nicht arrogant rüberkommen, wenn ich sage, ich kenne den Weg, du aber nicht. Was wäre das für ein Suchtrupp? Nun, was Jakobus am Ende seines Briefes schreibt, ist, dass es nicht dasselbe ist, ob in China ein Sack Reis um oder hier ein Bruder vom Glauben abfällt. Das Erste kann uns tatsächlich egal sein. Das andere sollte es nicht. Ich lese uns mal aus Jakobus Kapitel 5 die Verse 19 und 20 vor. Es ist ein denkbar kurzer Predigttext heute Morgen. Er besteht nur aus diesen beiden Versen. Jakobus 5, Vers 19, meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung des Weges zurückführt, dessen Seele vom Tod retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Ich möchte heute Morgen mit euch über eine Aufgabe reden, die nicht einfach ist, die vielleicht vergleichbar ist mit dem helfen wollen eines verwundeten Tieres. Das wird sich wehren, so behutsam du auch vorgehen magst. Und trotzdem, unsere Mühe wird sich in dem Moment gelohnt haben, wenn du als Teil des Suchtrupps verkünden kannst: Wir haben ihn gefunden, er ist wohlauf. Gottes Funkspruch an seinen Such- und Rettungstrupp enthält vor allem drei Informationen. Erstens, der Vermisste ist vermutlich Christ oder zumindest Namenschrist. Das zweite ist, die komplette Mannschaft rückt aus. Und das dritte, der Auftrag lautet, den Sünder zurückzuführen, damit seine Seele gerettet und Sünden abgedeckt werden. Also fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Der Vermisste ist Christ oder Namenschrist. Dass hier von einem Christen die Rede ist oder zumindest von einem Mitglied einer Gemeinde, das steht in Vers 19. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt. Jakobus schreibt an Gemeinde. Das sind Leute, die Jesus nachfolgen. Der Jakobusbrief ist wahrscheinlich eines der ältesten Schriftstücke des Neuen Testamentes. Die Gemeinde war noch sehr jung. Da waren möglicherweise Leute dabei, die Jesus noch persönlich kennengelernt haben. Aber Jakobus weiß auch, dass einige nur solche Mitläufer sind, solche, die allenfalls formell zur Gemeinde dazugehören, aber vielleicht gar nicht wirklich errettet sind und wirklich ergriffen sind von Jesus Christus und der damit verbundenen Botschaft. Und das passt mit dem Gesamtthema von Jakobus zusammen. Der betont, dass wahrer, rettender Glaube eben nicht nur die Zustimmung zu einer Lehre ist, sondern dass Glaube einen Beweis schuldig bleibt, nämlich den Beweis der Werke, dass echter Glaube gelebter Glaube ist. Wer neues Leben aus Gott hat, wer ein verändertes Herz erhalten hat mit seiner Wiedergeburt, der wird stehen bleiben, wo er rot sieht, und der wird gehen, wenn er eine Not sieht. Will sagen, er wird gewisse Dinge nicht mehr tun als Christ. Ich habe neulich mit einem jungen Mann gesprochen, der aus einem nichtgläubigen Hintergrund kommt, der mir gesagt hat, ich werde meine Spielkonsole abschaffen. Ich möchte gewisse Dinge nicht mehr tun, die mir Zeit rauben für das eigentlich Wichtige im Leben. Wer ein neues Herz hat, wer wiedergeboren ist, wird gewisse Dinge nicht mehr tun und er wird andere Dinge tun. Der Jakobusbrief fordert uns sehr stark dazu auf, dass wir unseren Glauben in die Tat umsetzen, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, Täter des Wortes sollen wir sein. Wir sollen gute Werke tun, so dass Menschen alleine schon durch unser Verhalten aufmerksam, vielleicht sogar überzeugt werden, dass die Botschaft von Jesus Christus nicht nur Theorie ist, sondern dass da etwas dran ist. Jetzt glaube ich natürlich nicht, dass wir als Christen je in den Zustand kommen können, sündlos zu sein, dass es uns immer gelingt, stehen zu bleiben, wo wir rot sehen. Aber ich rede von diesen veränderten Herzen, Herzen, die zu einem neuen Leben führen. Als Christen wollen wir nicht sündigen. Auch wenn wir von Zeit zu Zeit auf die Nase fallen, wenn wir von Zeit zu Zeit doch wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen. Als gesunder Christ haben wir aber den Wunsch, wachsen zu wollen, Fortschritte zu machen, in der Nachfolge voranzukommen und ein Leben in Heiligung und ein fruchtbares Leben zu führen. Denken wir einmal an das Gleichnis vom Sämann. Das finden wir im Lukas-Evangelium Kapitel 8. Jesus legt das folgendermaßen aus. In Lukas 8, Vers 11 heißt es, der Same ist das Wort Gottes. Und dann sagt er später, die auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. Und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie und mit der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Vielleicht denkt Jakobus an solche Leute. Für eine Zeit glauben sie, aber mit der ersten Versuchung sind sie schon wieder auf Abwege geraten. Und ähnlich ist es bei denen, wo der Samen unter die Dornen gefallen ist und wo durch Sorgen und Reichtum, Vergnügungen des Lebens das Ganze erstickt wird und nichts zur Reife gebracht wird. So die Auslegung von Jesus dieses Gleichnis betreffend. Jakobus meint wahrscheinlich eine dieser Gruppen, also der Verirrte kann einer sein, bei dem der Same auf steinigen Boden gefallen ist. Und wo es aber dann nicht weitergeht, wo es in einem Stadium stecken bleibt, vorhin hat jemand gebetet, wir freuen uns über die sprießenden Knospen, die jetzt so langsam ihr erstes Grün zeigen, aber wenn es dann dabei bleibt, und vielleicht in diesem Zustand schon verdorrt, dann ist es ja ein trauriges Bild. Das Ganze soll ja dann Blätter, Blüten und am Ende Früchte bringen, wenn du Obstbäume im Garten hast oder irgendwie etwas angebaut hast. Dann freust du dich doch jetzt schon auf den Ertrag. Meine Frau zumindest hat schon alles Mögliche ausgesät, in der Hoffnung, dass wir davon spätestens im Spätsommer profitieren. Aber diese Leute hier, die bringen es nicht zur Frucht, um mit Jakobus zu sprechen. Ihr Glaube ist ein toter Glaube. In Vers 19 sagt Jakobus, dass jemand von der Wahrheit abgeirrt ist und in Vers 20, dass er von der Verwirrung seines Weges zurückgeführt werden soll. Hier geht es um Wahrheit und es geht um den Weg. Von der Wahrheit, das bezeichnet das historisch-biblische Evangelium, die Wahrheit der christlichen Lehre. Sind wir davon überzeugt, dass die Bibel die Wahrheit sagt? Dass sie uns die Wahrheit sagt über Gott, aber auch die Wahrheit über uns und die Wahrheit darüber, wie wir mit Gott in Verbindung kommen können durch den Herrn Jesus Christus. Das ist die Wahrheit. Er, Christus, ist die Wahrheit in Person. Und dann heißt es eben, dass einer von der Verirrung seines Weges zurückgebracht werden soll. Mit diesem Weg, da scheint mir so eine moralische Abweichung gemeint zu sein. Also Wahrheit und Weg, eines bedingt das andere. Irrtum in der Lehre und Sünde sind in der Regel eng miteinander verflochten. Setze dich über die Lehre hinweg und du kannst deine Sünde leicht rechtfertigen. Nimm Gottes Wort nicht mehr ernst, nicht mehr wörtlich, nicht mehr zeitgemäß. Du kannst im Grunde genommen so leben, wie alle Welt lebt. Wer kennt jemanden, der die Lehre der Bibel verlassen hat und einen entsprechenden Jesus-Weg, Lebensstil damit hinter sich gelassen hat? Wer von euch kennt so jemanden? Jemanden, der mal dabei gewesen ist. Vielleicht jemanden, den du als einen Freund bezeichnet hast, als einen Bruder, als eine Schwester im Glauben, der aber heute nicht mehr dabei ist. Ich habe einige Hände gesehen, die jetzt auch jemanden so konkret vor Augen haben. Ihr, die ihr euch gemeldet habt, und auch alle anderen sind jetzt gefragt, denn der zweite Punkt ist, die komplette Mannschaft rückt aus. Will sagen, alle Gläubigen sind Teil von Gottes Such- und Rettungstrupp. Nicht nur Pastoren, nicht nur Evangelisten, so wie ich durch die Landen ziehen darf, der jetzt gucken soll, dass er irgendwie die wieder einsammelt, die irgendwie auf der Strecke geblieben sind. Jakobus schreibt, wenn jemand ihn zurückführt, und dieses jemand ist sehr weit gefasst, er schreibt eben nicht, ein Ältester führe ihn zurück oder ein Pastor führe ihn zurück. Verantwortung für die Gemeinde hat jeder, der zur Gemeinde gehört. Im Galaterbrief Kapitel 6 sagt der Apostel Paulus: Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Die Geistlichen bedeutet, geistlich reif und entsprechend unterwegs zu sein. Und ich setze voraus, und das hat man bei der Gebetsgemeinschaft gespürt, dass hier viele geistliche Brüder und Schwestern in euren Reihen sitzen. Und selbst wenn du noch ein junger Christ sein solltest, noch nicht so viele Erfahrungen hast oder auch noch nicht so viele Jahre hast, so runde Geburtstage, wie wir sie jetzt schon gefeiert haben, hinter dir hast, und du erfährst, dass jemand abgeirrt ist, dann bist du auch gefordert. Wenn du dich überfordert fühlst, dann informiere zumindest jemanden, der schon reifer im Glauben ist, und teile deine Sorge mit oder nenne es als Gebetsanliegen und werdet dennoch aktiv. Und dabei, das schreibt Paulus noch, gib Acht auf dich selbst. Also lass dich nicht von den Spuren, die jemand anderes hinterlässt, selbst in die Irre führen. Das ist eine Gefahr, auf die Paulus hinweist, dass man natürlich, wenn man so einem nachgeht, selber vielleicht sogar dauerhaft auf Abwege geraten kann. Nun, der Dienst umfasst die Suche und die Rettung. Ein verlorenes Schaf ist per Definition nicht bei der Herde geblieben. Wir müssen ihm nachgehen. Der Herr Jesus macht es ja vor. Er, der gute Hirte, der die 99 alleine lässt und einem hinterhergeht, bis dass er es gefunden hat und zur Herde zurücktragen kann. Das ist unser Vorbild. Das ist für uns ein Modell von wirklicher Liebe zu unserem Nächsten. Es geht zunächst einmal darum, den anderen zu finden und dann herauszufinden, was schiefgelaufen ist. Also der Job des Suchtrupps ist ja nicht beendet, wenn man einen völlig erschöpften, frierenden Vermissten gefunden hat, sondern dann wird die Mannschaft zum Rettungstrupp. Erst war sie Suchtrupp, dann wird sie zum Rettungstrupp. So jemand muss versorgt werden. Er wird es alleine nicht schaffen. Zweimal schreibt Jakobus vom Zurückführen. Vielleicht schämt sich einer dafür, was er getan hat. Betroffene müssen sich der Vergebung ihrer Sünden sicher sein. Wenn sie ihre Schuld, ihre Irrwege bekennen, dann sollen sie diese Zusage hören: Ja, der Herr ist bereit, dir zu vergeben und dich wieder auch in den Dienst oder in die Stellung einzusetzen, wo du vorher gewesen bist, und sogar Fortschritte im Glauben zu machen. Also derjenige soll sich nicht schämen. Wir wollen nicht von oben herab jetzt sagen, wie konntest du nur, unsere Empörung Ausdruck geben, sondern mit viel Liebe, mit viel Erbarmen als solche, die selber von Sünde versucht werden, die wir selber nicht vollkommen sind, vielleicht selber unsere Leichen im Keller haben, als solche in aller Demut wollen wir mit anderen sprechen und sie ermutigen und ihnen die Schönheit des Evangeliums vor Augen halten und sie gewinnen und nicht moralisieren. Und dann brauchen solche Anleitungen, wie man dranbleibt, damit das Ganze nicht nochmal passiert. Und da sei auch so offen und sprich vielleicht auch von dem, wo du schlechte Erfahrungen gemacht hast. Betet füreinander und begegnet euch in dem Sinne auf Augenhöhe. Es sind Leute, die jemanden brauchen, der Gott kennt und auch den Weg zurück kennt. Jemand, der in der Lage ist, die Prinzipien Gottes zu lehren, um der Sünde zukünftig widerstehen zu können. Der Auftrag lautet, den Sünder zurückführen und damit seine Seele retten und Sünden abzudecken. Suche und Rettung sind schwierig, manchmal auch entmutigend, und das Resultat ist nicht immer das, was man erhofft. Und trotzdem ist es der Versuch wert. Der erste Teil des Auftrages lautet, der Rettungstrupp soll den Sünder wieder zur Wahrheit zurückführen. Es geht also um Wahrheit und um Irrtum, das Abirren vom Weg. Reden wir nochmal über Wahrheit. Es gibt immer nur eine Wahrheit. Wahrheit ist nach meiner festen Überzeugung absolut. Das postmoderne Denken lehnt die absolute Wahrheit allerdings ab, vor allem in Glaubensangelegenheiten. Das ist dein Glaube und wenn es dir hilft, ich habe eben anderen Glauben und das hilft mir. Es gibt aber nur eine Wahrheit. Wenn wir unterschiedliche Ideologien, unterschiedliche Weltanschauungen, unterschiedliche Religionen nebeneinander halten, sind wir überzeugt davon, dass wirklich der Weg, auf dem wir uns mit Jesus befinden, die Wahrheit ist, absolute Wahrheit ist? Natürlich gilt es heute in unserer Zeit als anmaßend, so etwas zu behaupten. Und man macht sich nicht unbedingt Freunde, wenn man in dieser Weise ein bisschen im positiven Sinne radikal ist. Aber ich glaube, wir brauchen solche Leute und die junge Generation sehnt sich nach absoluten Aussagen, nicht nach so einem Wischiwaschi. Grau, da lässt sich nicht gut orientieren. Schwarz-Weiß-Denken ist mir in solchen existenziellen Fragen sehr viel lieber. Da kann man sich orientieren, da weiß man, was richtig und was falsch ist, wann wir auf dem richtigen, wann wir auf dem verkehrten Weg sind. Alles andere ist eine Aufhebung der guten Vorgaben aus Gottes Wort und der guten Wege, die Gott uns führen möchte. Aber heutzutage kann mein Gegenüber recht haben und ich recht haben. Das hört sich friedliebend an, aber die Konsequenz daraus wäre ja, dass es Gott gibt und gleichzeitig nicht gibt. Dass Jesus gestorben und auferstanden ist und dass das auf der anderen Seite großer Humbug ist. Das widerspricht allen Regeln der Logik. Entweder ist es wahr oder es ist nicht wahr. Es gibt nur diese beiden Alternativen. Die Bibel sagt, dass es die absolute Wahrheit gibt. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und er sagt auch in Johannes Kapitel 17, dein Wort ist Wahrheit. Und damit sagt er, das Evangelium ist wahr für jedermann, überall, zu allen Zeiten und ist nicht vereinbar mit irgendeiner anderen Glaubenslehre. In 2. Thessalonicher 2 erwähnt Paulus die, die es abgelehnt haben, die Wahrheit zu lieben, die sie gerettet hätte. Diese Wahrheit lieben wir und diese Wahrheit rettet. Und dann gibt es welche, schon damals gab es solche, die dieses abgelehnt haben und damit die Rettung aufgegeben haben. Wahrheit ist also etwas Objektives, was man im Glauben ergreifen muss, wie so einen Rettungsring, um leben zu können. Die Wahrheit des Evangeliums ist, dass wir allein aus Gnade gerettet werden durch den Glauben an Christus. Der Such- und Rettungsdienst wird der Sünde Seele vom Tod retten. Was ist damit gemeint, vom Tod zu retten? Ist damit der physische Tod gemeint? Nun, manchmal hat Gott zu neutestamentlicher Zeit das Leben eines Gläubigen genommen, der es mit der Wahrheit nicht so genau genommen hat. Denken wir mal an Ananias und Sapphira. Eine erschreckende Geschichte. Erst fiel er tot um, dann seine Frau genauso. Und das war ein Gericht, das wir in der Apostelgeschichte so nicht erwartet hätten. Aber Gott hat sich nicht geändert und Gott legt auch in der Wahrheit allergrößten Wert, in der Gemeinde allergrößten Wert auf Wahrheit. Aber ich glaube, das hier, was Jakobus beschreibt, ist doch noch etwas anderes. Jakobus spricht ja von der Seele des Betroffenen. Und damit, glaube ich, ist der geistliche Tod gemeint und nicht der physische Tod. Die Wege zur Abkehr sind meist schlecht ausgeschildert. Manchmal gerät man in etwas hinein, was man am Anfang überhaupt nicht überschaut hat. Und dann endet man irgendwo getrennt von der Gemeinde, vielleicht sogar von Gott. Und da ist dann der Rettungstrupp gefragt, einen aus einem brennenden Haus zu holen. Das ist eine große Tat, aber eine Seele vom ewigen Tod zu retten, das ist sehr viel größer. Wir lesen dann noch, dass der Such- und Rettungsdienst darauf abzielt, eine Menge von Sünden zu bedecken. Wahrscheinlich bezieht sich Jakobus auf Psalm 32, wo es am Anfang in Vers 1 heißt, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind und dem die Sünden bedeckt sind. Das scheint mir das Gegenteil von der heute gepflegten Geschwätzigkeit zu sein, mit der man gern alles öffentlich zur Schau stellt. Die Leute heute empfinden einen schier unersättlichen Appetit auf Enthüllungen und die Wahrheit über alles und jeden, der irgendwie Prominenz hat. Also wieso sonst verzeichnen Reality-Shows solche Quoten? Man redet drüber und am Montagmorgen oder was auch immer auf der Arbeit oder im Verein wird das dann ausgewalzt und so. Die Liebe aber will zudecken und nicht bloßstellen. Und wir sollten uns nicht davon vereinnahmen lassen, dass wir es ähnlich machen und alles meinen, öffentlich machen zu müssen und rausposaunen zu müssen, das, was ich weiß. Und dann sagen wir manchmal hinter vorgehaltener Hand, ich sag's mal nur als Gebetsanliegen, aber wir haben trotzdem ein Bedürfnis danach, es irgendwie nicht zuzudecken, sondern eher aufzudecken, bloßzustellen. Die Liebe tritt der Sünde entgegen, ja. Die Liebe warnt. Die Liebe erzieht auch irgendwie den Sünder, aber sie posaunt Fehler und Mängel nicht raus. Die Liebe fühlt, wie es dem Abgeirrten zumute ist und ist bereit, wenn nötig, den Schmerz auf sich zu nehmen. So wie Christus auch den Schmerz auf sich genommen hat, unsere Schuld auf sich genommen hat und dafür gelitten hat. Das Bedecken heißt, Sünde ist vergeben. Dauerhaft. Was bedeckt ist, das sieht man nicht mehr. Adam und Eva, das ist ja nun das Beispiel für Sünde, die erste Sünde, der sogenannte Sündenfall in 1. Mose Kapitel 3. Adam und Eva wurde ihre Scham bedeckt mit Fell. Ein Tier musste sterben. Und weil Jesus, das vollkommene Opferlamm, starb, ist uns das Bedecken der vergangenen Vergehen sicher und entsprechend sollten wir auch mit Sünde umgehen. Mein Appell heute Morgen ist, gebt Acht aufeinander. Lasst uns wie ein Hirte Augen haben für den Bruder und die Schwester, selbst wenn sie etwas weiter weg sind. Nicht nur, du hast es heute Morgen gesagt, wir sitzen so eng beieinander. Nicht nur mit denen wir eng zusammen sind, sondern auch um den Kreis um die Gemeinde herum. Vielleicht gibt es noch einen Kreis um die Gemeinde herum, solche, die skeptisch geworden sind. Oder noch einen Kreis, die vielleicht ihr Bekenntnis aufgegeben haben. Dem Hirten ist das nicht egal. Der gute Hirte ist aus diesem Kern der 99 gegangen und ist dem Einzelnen nachgegangen. Gebt Acht aufeinander. Und weil da ja eine Zahl drin vorkommt, gebt Acht aufeinander, gebe ich euch noch 8 Tipps am Ende. Damit will ich zusammenfassen. Erster von 8 Tipps. Wer soll gehen, wenn du über die Sünde von deinem Freund Bescheid weißt und du eine gute Beziehung zu ihm hast? Dann bist du es. Wer soll gehen? Ich würde sagen, du. Vertrauensvolle Beziehungen sind die beste Voraussetzung, jemandem auch einmal die Wahrheit sagen zu können. Zweitens, Fakten sind wichtig. Gib nichts auf Klatsch und Tratsch. Wenn jemand dir etwas über einen anderen erzählt, dann frage immer, ob er das wirklich genau weiß. Und beteilige dich nicht an irgendwelchen Gerüchten. Drittens, wenn sich die Sache als wahr herausstellt, beginne nie mit einem Vorwurf, sondern stelle ein paar Fragen. Hat dein Freund vielleicht ein theologisches Problem, wo wir drüber reden sollten und wo man auch etwas drüber sagen kann? Oder hat er sich vielleicht aus Enttäuschung von Gott entfernt oder aus Trotz von der Gemeinde entfernt? Das sollte festgestellt werden. Viertens, bete. Unternimm nie etwas von Bedeutung, ohne zuvor mit dem Vater im Himmel geredet zu haben, besonders wenn es um das Schicksal anderer geht. Es war eine lebendige Gebetsgemeinschaft vorhin. Viele Frauen sind Beter, das merkt man auch unter euch. Gebt das Beten nie auf. Und auch wir als Männer, die wir gerne die Macher sind, die wir gerne losziehen, ohne vorher gebetet zu haben, sollten uns darauf besinnen, dass wir von Gott abhängig sind, gerade in einem geistlichen Dienst. Ich erinnere mich sehr gut an die Situation, als der Mann meiner Cousine seine Frau und die kleine Tochter, die 3 war, glaube ich, sitzen ließ, wegen einer anderen Frau, einer früheren Schulfreundin. Die beiden haben sich wiedergesehen, sie sind eine Beziehung eingegangen und meine Cousine blieb mit dem Mädchen zurück. Sie war nicht mehr sie selbst, sie war nur noch Haut und Knochen, würde man sagen. Die hat abgenommen, die weinte und weinte. Und meine Frau und ich, wir haben für Axel, das ist ihr Mann, gebetet. Und ich habe auch mit Axel geredet. Ich habe gesagt, Axel, glaubst du, dass es eine Chance gibt, dass du wieder zu deiner Familie zurückkehrst? Und er sagte mir, nein. Und wir haben nicht aufgehört, wir haben gebetet. Darum dieser wichtige Punkt, Gebet. Ein halbes Jahr haben wir täglich gebetet, dass Axel zurückkehrt. Bis dass wir am Sonntagmorgen im Gottesdienst mit Katja sprachen, sie mich anstrahlt und sagte, er ist wieder da. Er hat Buße getan, ist zu seiner Familie zurückgekehrt. Und mein Onkel, der ein strenger Mann ist, hat ihn wie der Vater im Gleichnis mit offenen Armen aufgenommen. Und die beiden sind, so möchte ich sagen, heute glücklicher, als sie es je zuvor gewesen sind. Wir haben einen Spieleabend mit denen verbracht und die beiden lachten miteinander und flirteten miteinander. Es ist eine Freude zu sehen, wie Gott erneuern kann, wie Gott auf Gebet hört, selbst wo man menschlich sagen würde, es ist aussichtslos. Meine Frau und ich, wir haben uns vorgenommen, wir haben ein halbes Jahr dafür gebetet. Jetzt werden wir ein halbes Jahr danken. Und auch das haben wir durchgezogen und haben 6 Monate von Herzen dafür gedankt. Im Vers vorher, in Vers 16 oder im Abschnitt vorher, heißt es hier im Jakobusbrief, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Nun der 5. Punkt. Lass keine Gefühle zu, außer deiner Liebe zu Gott und deiner Bruderliebe. Grundsätzlich sollte immer, wenn ein Mann in Sünde lebt, ein anderer Mann zu ihm gehen. Und bei einer Frau sollte es eine andere Frau sein, damit da nicht ein Funke überspringt, von dem man das so nicht beabsichtigt hat. Also lass keine Gefühle zu, außer deiner Liebe zu Gott und der Bruderliebe. 6. Geh direkt auf die Person zu. Unternimm nichts hinter ihrem oder seinem Rücken, um andere zu überzeugen. Das ist ganz schlecht. Wie schnell reden wir untereinander über andere, statt mit den betreffenden Personen geredet zu haben? Jesus sagt in Matthäus 18, wenn dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn nicht, so nimm einen zweiten mit. Und wenn sie dann auch nicht hören oder derjenige, dann sag es der Gemeinde. Das ist eine Reihenfolge, die wir so auch ernst nehmen wollen. 7.
Überleg dir im Vorfeld den richtigen Ansatz, wie du ihn formulieren willst. Denk etwa an Nathan, wie er David mit seiner Sünde konfrontiert. Ihr kennt die Geschichte, wo er anfängt von dieser Familie, die ein Lamm als Familienmitglied hatten und ein reicher Besuch bekam und dann, obwohl er selber seine Herden hatte, dieses eine Lamm nahm. Und dann sagt Nathan zu David, du bist der Mann. Also, was ich hier sagen möchte, ist, sei klug, lass dich auf keinen verbalen Krieg ein, sondern lass dir da wirklich die Weisheit Gottes schenken. Und schließlich, achtens, überprüfe dein eigenes Herz. Wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle, sagt Paulus in 1. Korinther 10. Geh demütig an die Sache heran und versuche nicht zu beweisen, dass du recht hast. Nochmal Galater 6, ich habe das vorhin schon mal zitiert, in Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dieses im Geist der Sanftmut zurechtbringen, dieses zurechtbringen, das wurde im Altgriechisch verwendet für das Ausbessern zerrissener Netze oder auch das Heilen gebrochener Knochen. Samuel hat ja sowas erlebt, gell? Mit seiner Schulter beim Skifahren. Überleg mal. Wie sanft hättest du es gern, wenn ein Arzt dir einen gebrochenen Knochen richtet? Sei auch sanftmütig, wenn es um die Heilung von Sünden geht. Ja, bringt ihr wieder zurecht. Und zwar im Geist der Sanftmut. Also lasst uns da wirklich auch ganz sensibel sein, unser eigenes Herz prüfen, aus welcher Motivation tue ich das. Ich komme zum Schluss. Nach meiner Erfahrung fühlen sich die meisten, die sich von der Herde abgewendet haben, dennoch immer noch dem Glauben zugehörig. Das sind Leute, die sind nicht verloren. Die haben den Stab des Glaubens vielleicht übernehmen wollen, wenn wir an so einen Staffellauf denken, aber sie haben ihn fallen lassen. Vielleicht ist es sogar zwei- oder dreimal passiert. Das sollte uns nicht egal sein. Es sind unsere, um im Sport zu bleiben, Teamkollegen. Man kann jetzt über Evangelisation reden. Wir haben gestern ausführlich über Evangelisation gesprochen, mit den Ältesten, mit Diakonen zusammen. Für mich als Evangelist ist Evangelisation ein wichtiges Thema. Aber zunächst einmal geht es auch um die eigenen Leute. Wir sollen das Gute tun, vor allem den Hausgenossen des Glaubens gegenüber. Auch das ist Galater Kapitel 6. Und ich bin sicher, dass annähernd jedem von euch irgendeine Person vor Augen steht, auf die das heute Morgen Gesagte, durch Gottes Wort Gesagte zutrifft. Ich glaube, dass die Leute, an die wir denken, in ihrem abtrünnigen Alltag an allen Enden an ihre christliche Prägung erinnert werden. Die ist unauslöschbar. Der Heilige Geist greift da auf etwas zurück. Das sind keine hoffnungslosen Fälle. Lest doch mal, wenn wir die Zeit noch haben, den letzten Satz von Psalm 119. Kennt ihr den? Psalm 119 ist ja ein sehr ausführlicher Psalm mit 176 Versen und alle diese Verse drehen sich um Gottes Wort. Und der letzte Satz ist vielleicht der schönste. Da heißt es in Vers 176, ich bin umhergeirrt wie ein verloren gegangenes Schaf. Suche deinen Knecht. Denn ich habe deine Gebote nicht vergessen. Derjenige vergisst das nicht, was er mal geglaubt hat. Und wenn dann einer bekennen kann, ich bin so umhergeirrt und ich bin gesucht worden, weil ich diese Gebote nicht vergessen habe, weil Gott mich wieder da angesprochen hat, wo ich ausgestiegen bin, dann ist das eine trostreiche Botschaft. Greife also deine Ausrüstung, die du heute Morgen hier bekommen hast. Geh raus, deinem Bruder, deine Schwester entgegen. Geh, sie zu suchen und zu retten. Das Wetter ist doch gut. Ich halte ja diese Predigt nicht im Winter, wo du wirklich in die Kälte und in den Eis, sondern jetzt in der Jahreszeit, wo es schön ist, mal rauszugehen. Im geistlichen Sinne, es ist eine gute Zeit, weil ich spüre auch in unserer Zeit eine
Offenheit, eine Sehnsucht nach Beständigkeit, nach Wahrheit, eine Sehnsucht nach dem Evangelium. Und das wäre von deiner Seite wirklicher Ausdruck echter Liebe und es wäre Glaube in Aktion, ganz im Sinne von Jakobus, dass wir das, was wir glauben, auch leben und in die Tat umsetzen. Amen. Gerne. Thomas fordert mich auf, noch zu beten. Wir stehen auf zum Gebet. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du selbst das große Vorbild eines guten Hirten bist. Du bist bis zum Äußersten gegangen, hast dein Leben gelassen für uns, für deine Schafe, um uns zu retten. Das, was du von uns erwartest, ist, dass wir auch in der Herde unsere Rolle einnehmen, dass auch in der neutestamentlichen Gemeinde solche Hirten gefragt sind, die losziehen, die verbinden, was verwundet ist, die zurückführen, was verloren ist. Und wo auch immer du jetzt Einzelne heute Morgen angesprochen hast, da möchte ich beten, dass sie aus Liebe und Überzeugung aus deinem Geist heraus sich gebrauchen lassen zum Heil solcher, die du zurückführen möchtest. Amen.